Ich soll ja die Infrastruktur, gemeint sind in diesem Fall die Standorte der Armee im Einsatz, vorstellen, und zwar in 20 Minuten. Das ist eine echte Herausforderung, weil, wie das Verteidigungsweißbuch ja sagt, von 2006 schon, die Bundeswehr ist konsequent auf den Einsatz ausgerichtet. Also es wäre wesentlich leichter, in 20 Minuten die Standorte vorzustellen, die nichts mit der Einsatzstruktur zu tun haben. Ich werde mich dementsprechend ein bisschen beispielhaft fokussieren auf Baden-Württemberg im Hauptteil, möchte das aber anhand eines Dokuments machen, das es auch allen anderen ermöglicht, sich mit einzelnen Bundesländern, Regionen etc. auseinanderzusetzen und sozusagen Vergleichbares zu wiederholen. Das ist das Stationierungskonzept von 2011. Insofern macht es auch nochmal klar, dass es zwar einen diskursiven Bruch mit der neuen Regierung gibt, dass die Ausrichtung, die strategische militärische Ausrichtung auf den Auslandseinsatz, aber eben schon länger und in einem langfristigen Projekt verfolgt wird. Und was eben die konkreten Standorte angeht, ist das das zentrale Papier. In der Einleitung heißt es, zwei knackige Zitate: Die Bundeswehr muss im gesamten Aufgabenspektrum wirkungsvoll einsetzbar sein. Dazu gehören rein stabilisierende Einsätze, aber auch Kampfeinsätze hoher Intensität. Und den nächsten Satz finde ich sehr bezeichnend: Nur ein solch breites Fähigkeitsspektrum eröffnet Deutschland die benötigten Handlungsoptionen und ermöglicht flexibles und abgestimmtes politisches Handeln zur Sicherung von Frieden und Freiheit. Also kurz gesagt, nur eine Armee, die auch mit hoher Intensität kämpfen kann, ermöglicht uns im Grunde außenpolitisches Handeln, jedenfalls in dem Sinn von Verantwortung, wie wir ihn beim Jürgen Wagner heute vorgestellt bekommen haben. Kurz, was ist angedacht? Mindestens zwei Einsätze dieser hohen Intensität gleichzeitig mit bis zu 10.000 Soldaten, durchhaltefähig, das heißt also inklusive der Rotation, die bei längeren Einsätzen notwendig ist. Darüber hinaus soll die Beteiligung an einem maritimen Einsatz möglich sein. Das wird schon länger so praktiziert, unter anderem mit Atalanta. Da komme ich am Schluss nochmal drauf zurück. Und dann etwas verklausuliert: Die Bundeswehr wird Deutschlands militärische Verpflichtungen als Mitglied der Allianz der Europäischen Union und der Vereinten Nationen verantwortungsvoll wahrnehmen. Das heißt, wir beteiligen uns noch mit kleineren Kontingenten laufend an UN-Einsätzen, wie zum Beispiel im Sudan, vor der Küste des Libanon etc. Und an EU-Einsätzen, wie es im Moment, glaube ich, 12 an der Zahl sind, wo sich Deutschland beteiligt. Wie gesagt, ich werde jetzt Baden-Württemberg hier beispielhaft nehmen. Zahl der Dienstposten pro 1000 Einwohner, das ist das, was dieses Schaubild verdeutlicht. Also zu jedem dieser Bundesländer gibt es dann eine einzelne Grafik, die zumindest von offiziellen Standorten jeweils so markiert: Standort wird beibehalten, Standort wird reduziert, oder das sind die, die durchgekreuzt sind, aber die benenne ich fast alle nochmal im Einzelnen, die dann tatsächlich auch geschlossen werden. Ich werde das jetzt sozusagen in drei Stufen vorstellen. Das eine sind Standorte, die eine qualitative Aufwertung erfahren. Die anderen sind die, die tatsächlich verkleinert werden und teilweise auch ihr offensichtliches militärisches Gepräge dadurch verlieren. Und das dritte sind die Standorte, die tatsächlich aufgelöst werden. Was sich ganz klar in Baden-Württemberg zeigt, wenn man die Standorte durchguckt, ist, dass in Baden-Württemberg vor allem die Speerspitze der Eingreifkräfte des Heeres stationiert sind. Und zwar vor allem in zwei Großverbänden. Der erste ist die ganz neue Division Schnelle Operation. Das ist eine Zusammenführung der früheren Division Spezielle Operation und der Division Luftbewegliche Kräfte. Also das sind Spezialkräfte wie etwa das Kommando Spezialkräfte, jetzt aber verbunden noch mit Kampfhubschraubern und leichten Transporthubschraubern, die also einen noch flexibleren Einsatz ermöglichen sollen. Es hat stark das Gepräge von dem, was man aus der US-Armee als Marines kennt, nur noch mehr durch die Aufstellung im Kontext des Afghanistan-Krieges, eine Ausrichtung auf nicht klassisch militärisch organisierte Gegner, also die asymmetrische Kriegführung auch in einem, ich sag mal vorsichtig, völkerrechtlich unklaren Kontext. Also der Kern ist stationiert in Calw, da sind wir auch gleich beim ersten Standort, der wesentlich vergrößert wird, auf 1540 Dienstposten, davor waren es knapp über 1000, das Kommando Spezialkräfte. Dazu eben jetzt auch das Transporthubschrauberregiment 30 in Niederstetten und ein eigenes Ausbildungszentrum in Pfullendorf. Nicht unmittelbar zur Division Schnelle Operation gehören, sondern der Luftwaffe unterstehen, ist das Hubschraubergeschwader in Laubheim, das einzige Hubschraubergeschwader der Luftwaffe. Es untersteht bezeichnenderweise nicht dem Europäischen Lufttransportkommando. Das ist ja so ein erster Versuch dieses Poolings und Sharings, nach den AVACS zumindest, sondern dieses Hubschrauberregiment ist ausgerichtet besonders auf die Unterstützung von Spezialkräften. Und da sehen wir auch, wir haben hier noch so ein bisschen die Speerspitze sozusagen der nationalen Armee, auch der Einsätze, die teilweise so ein bisschen im Verborgenen auftauchen. Die anderen Eingreifkräfte des Heeres sind vor allem in der deutsch-französischen Brigade organisiert. Die vollständig in Baden-Württemberg, also die deutschen Teile in Baden-Württemberg untergebracht sind. Ihr Stab ist in Mülheim an der deutsch-französischen Grenze. Die sind im Grunde das Rückgrat der deutschen Anteile sowohl an den europäischen Eingreifkräften wie auch an der NATO Response Force. Da werden ja jeweils sozusagen aus der deutschen Armee und aus den anderen Armeen der NATO bzw. der EU einzelne Truppenteile zusammengestellt, die trainieren ein Jahr lang, machen dann eine gemeinsame Übung und stehen dann für ein halbes Jahr als schnelle Eingreifkräfte voraus. Die waren zuvor noch verteilt in Immendingen-Sigmaringen. Die wesentlichen Kräfte wurden jetzt nach Städten am Kalten Mark verlegt. Es gibt noch in Donau-Eschingen einen großen Standort, der dadurch auch aufgewertet wurde. Also gerade das Artilleriebataillon, das zuvor in Immendingen war, jetzt in Städten am Kalten Mark, das war wirklich in jedem Kampfeinsatz der Bundeswehr von Bosnien über KFOR, über Afghanistan, ist regelmäßig in der NATO Response Force eingegliedert etc. Hat auch schon Verluste, die ersten auch schon in Bosnien erlitten, später mehrere in Afghanistan. Über diese beiden Großverbände des Heeres hinaus gibt es noch weitere zentrale Einrichtungen in Baden-Württemberg. Das ist auch ein Ergebnis dieser Stationierungs- und Bundeswehrreform, dass man sich so ein bisschen aus der Fläche zurückzieht und einzelne spezialisierte Standorte macht. Ulm ist ganz zentrale Einrichtung als kommandooperative Führung. Früher hieß es noch ein bisschen ehrlicher kommandooperative Führung Eingreifkräfte. Das ist also eine Struktur, die fähig ist, für multilaterale Einsätze das Kommando zu übernehmen und auch ein verlegbares Hauptquartier in die Einsatzgebiete bereitzustellen. Das ist unter anderem auch schon passiert bei mehreren EU-Einsätzen in Afrika. Jetzt hat erstmals, und das ist eine wichtige Geschichte, sich dieses Kommando durch ein Manöver zertifizieren wollen, um tatsächlich das Hauptkommando, das Oberkommando für einen NATO-Einsatz zu übernehmen. Eine vielleicht in gewisser Weise banalere Geschichte ist der Standort in Dornstadt, das Kraftfahrtausbildungszentrum. Da wurden auch mehrere zusammengelegt. Das ist jetzt zum Beispiel bundesweit zuständig für die Ausbildung von Soldaten an den Schützenpanzern Wiesel und Igel. In Bruchsal ist bundesweit die Führung der ABC-Abwehrkräfte konzentriert, naturgemäß ein bisschen undurchschaubar. Womöglich ist das vielleicht tatsächlich einer der Standorte, die nicht unmittelbar auf den Auslandseinsatz konzentriert ist. Ganz anders das Logistikbataillon in Waldürn, das für sich sozusagen als Plan nimmt, mindestens zwei größere Auslandseinsätze der Bundeswehr, und zwar eben auch dieser Heeresteile, gleichzeitig die Versorgung und Nachschub zu organisieren. So viel also zu den Standorten, die eine ganz klare Aufwertung, teilweise auch was die Größe erfahren haben. Es gibt jetzt aber auch verschiedenste Beispiele für eine Verkleinerung. Ein ziemlich drastisches Beispiel ist hier ganz bestimmt Ellwangen. Hier waren eine Sollstärke von 1340 Soldaten, die wird auf insgesamt 40 Dienstposten reduziert. Hier wurde ein Transportbataillon und auch ein Kraftfahrtausbildungszentrum, was jetzt eben Dornstadt macht, aufgelöst. Übrig bleibt da nur noch das Bundessprachenamt. Das klingt ja schon relativ zivil, das hat auch viele zivile Angestellte, das hat die Leute, die die Übersetzung organisieren, die auch ein bisschen in den nachrichtendienstlichen Bereich reinwirken, in den zivil-militärischen Bereich, in Auslandseinsätze, interkulturelle Einsatzberater und so weiter. Die kommen auch nicht unbedingt in Uniform zu ihrem Standort, und wenn da mal die riesige Kaserne, wo das sozusagen noch drauf liegt, der Rest die Konversion durchgezogen ist, also dass so ein Gelände ist mit ganz vielen kleineren und größeren Firmen, dann wird das sozusagen gar nicht mehr auffallen als ein Gelände, wo eben nach wie vor die Bundeswehr drin sitzt und eine kontinuierliche Einsatzbereitung vollzieht. Ein anderes Beispiel ist Stuttgart, zuvor knapp über 1000 Dienstposten, Stuttgart-Bad Cannstein, jetzt etwa die Hälfte. Dieser Standort hatte schon immer ein relativ ziviles Gepräge, also viele sind da zivil hingegangen, waren zuständig gerade für die zivil-militärische Zusammenarbeit, das Kreiswehr-Ersatzamt war da untergebracht etc. Reduziert ist jetzt unterstellt, nicht unmittelbar da untergebracht. Jetzt ist da eben noch das Landeskommando Baden-Württemberg, das unter anderem für die Kooperation mit dem Kultusministerium zuständig ist, um Jugendoffiziere an die Schulen zu bringen, aber eben auch ein Karrierecenter und der militärische Abschirmdienst. Wie gesagt, das von außen sieht das eher so ein bisschen aus wie ein Parkhaus mit einem Bürokomplex. Es hat dann schon diese kleinen Schilder, militärischer Sicherheitsbereich, ein relativ überfordertes ziviles Wachpersonal an der Hauptpforte. Also da gibt es viele Leute, die fahren da jeden Tag jahrelang vorbei und wissen gar nicht, dass das die Bundeswehr ist. Zwei weitere Standorte sind Meßstetten. Das war auch ein sehr großer Standort der Luftwaffe vor allem. Das war nämlich das Oberkommando der Luftraumüberwachung Süd, die jetzt auch bundesweit mehr oder weniger zusammengelegt wurde und nach Kalkar-Üdem verlegt worden, was in Meßstetten und in Lauda-Königshofen, der jetzt hier eigentlich als neuer Standort aufgeführt ist, weil der zuvor Meßstetten untergliedert war, dort sind jeweils noch kleine Radarstationen mit allerdings einer beträchtlichen Reichweite bis in die Tschechische Republik hinein und vor allem in 30 Kilometer Lufthöhe, also durchaus auch für kommende Herausforderungen mit unbemannten Systemen gerüstet, die jetzt aber eben direkt in die Luftwaffeneinsatzzentralen der Bundeswehr und der NATO nach Kalkar-Üdem funken. Ebenfalls Verkleinerungen bis hin zur offiziellen Auflösung, weil nur noch sogenannte weitere Dienststellen übrig bleiben, sind Freiburg, Ravensburg, Schwäbisch Gmünd. Das waren jeweils Kreiswehrersatzämter, da bleiben jetzt noch einzelne Zuständige für zivil-militärische Zusammenarbeit übrig. In Freiburg zum Beispiel auch noch zwei, drei Dienststellen für Materialprüfung, was sicherlich mit dem Ernst-Mach-Institut dort in Zusammenhang steht. Oft aufgelöst wurden auch Depots. Auch hier findet eine Zentralisierung und vor allem auch Privatisierung statt. Und Kompanien, die explizit auf die Ausbildung im Grundwehrdienst ausgerichtet waren. Also was insgesamt zu der Reduzierung im Wesentlichen beiträgt, ist eine Privatisierung, auf die komme ich noch zu sprechen, eine Zentralisierung der Verwaltungsstrukturen und teilweise auch der militärischen Strukturen und die Auflösung des ganzen Komplexes um den Wehrdienst, also die Kreiswehrersatzämter und eben auch die Ausbildungskompanien. Komplett aufgelöst werden also Hartheim, Hohentengen, Immendingen, wie schon genannt, und Sigmaringen, wo die Truppen eben konzentriert wurden, in Städten am Kalten Mark. Immendingen ist allerdings noch ein Truppenübungsplatz, wo absehbar ist, dass der weiterhin zivil-militärisch genutzt wird, also für einzelne Manöver und in der Zwischenzeit für einen Forschungs- und Kompetenzzentrum, das schon in die ersten alten Kasernen eingezogen ist, der Kfz-Industrie. Ganz zentral, habe ich schon angesprochen, bei dieser Reduzierung ist die Privatisierung. Ich habe hier mal beispielhaft ein paar Firmen genannt. Ich beschreibe mal von oben nach unten, was die ungefähr machen. Die erste Zeile: Silkway Airlines aus Aserbaidschan und Ruslan Salis, das ist die Einsatzlogistik, die bringen Material und Soldaten ins Feld. Das sind private Firmen. Allerdings ist Salis ist die Abkürzung für Strategic Airlift Interim Solution. Also das war der Titel eines Abkommens der NATO-Staaten, durch das quasi diese GmbH, privatwirtschaftliche GmbH, gegründet wurden. Die nächste Zeile ist die Basislogistik, also der Transport vor allem innerhalb von Deutschland, wo die Bahn eine ganz zentrale Rolle spielt weiterhin, aber auch Logistikriesen wie zum Beispiel Kühne und Nagel. Ich habe mich jetzt hier beispielhaft für Kühne und Nagel entschieden, weil die eben auch in Afghanistan und auch den angrenzenden Ländern auch noch ganz viel Logistik für die Bundeswehr machen. Was den Bau von Feldlagern etc. angeht, wird auch auf mittelständische Firmen zurückgegriffen, unter anderem die Firma Gräf in Mannheim, die eben so Komplettlösungen mit Wohncontainern, Hangars etc. für Feldlager in Afghanistan angeboten hat und dann auch gleich die ganze Logistik dorthin betrieben hat. Das ist also so richtig privatwirtschaftlich. Jetzt kommen noch ein paar Beispiele, die Public-Private Partnerships sind. Die Heeresinstandsetzungslogistik, eine gemeinsame Firma mit der Heeresrüstungsindustrie, die LH Bekleidungsgesellschaft der Bundeswehr, das ist eine Firma Lion Apparel und Hellmann Logistics, die da jetzt auch an den Standorten der Bundeswehr selbst sozusagen die Ausgabe und Pflege der Uniformen übernimmt, aber das sind dann eben keine Dienststellen mehr, sondern private Angestellte, die da auf der Kaserne oder direkt daneben arbeiten. Das gleiche gilt für die BW Fuhrpark Service GmbH, gemeinsam mit der DB, Deutschen Bahn, wiederum gegründet, die die nicht gepanzerten Fahrzeuge der Bundeswehr verwaltet. Ich habe jetzt noch hier so einen Kreis um den Münchner Großraum gemacht. Hier ist sind sehr viele Beteiligungsmodelle aus der Luftfahrtrüstungsindustrie, wo die Instandhaltung der Luftfahrt gemacht wird. Unten noch das Abzeichen der Reservistenkameradschaft, weil im Grunde die all das übernimmt, was so eine Verteidigungsarmee sozusagen als territoriale Aufgaben früher gemacht hat, also im Verteidigungs- oder Spannungsfall Straßen, Gebäude etc. sichern. Da gibt es eine sehr spannende Studie von der IMI, von Martin Kirsch, der neue Heimatschutz. Ich kann da nicht genauer drauf eingehen, aber es ist ein ganz wichtiger Komplex, wenn man auch diese Umstrukturierung verstehen will. Dann noch ein Beispiel, wie so eine Privatisierung auch aussehen kann, hier unmittelbar aus Tübingen. Das sind Bilder, die ich selber gemacht habe. Das ist das NATO-Tanklager in Rodeshausen. Das ist nicht im Stationierungskonzept aufgetaucht, weil es kein offizieller Standort ist. Es ist komplett umzäunt und es hängen da noch so Schilder dran. Vorsicht, militärisches Sicherheitsgebiet, Vorsicht, Schusswaffengebrauch, der Standortälteste. Ist aber wie gesagt kein offizieller Standort mehr, deswegen wurde das so halb durchsichtig übertüncht. Es wurde auch nicht abgeschraubt, also ein bisschen auf die abschreckende Wirkung wollte man sich durchaus noch verlassen. Wenn man da aber vor dem Haupteingang steht, prangen da neben jede Menge so Warnschildern, Gefahrgutwarnschildern, eben nur das Logo der Firma, die diese NATO-Pipeline betreibt, nämlich die Fernleitungsbetriebsgesellschaft GmbH. Also es ist eigentlich ein Firmensitz. Aber im Grunde auch sowas wie ein Militärstandort. So viel zu den Beispielen aus Baden-Württemberg. Jetzt möchte ich noch kurz auf ein paar zentrale Standorte bundesweit eingehen, die diesen Aspekt der Privatisierung auch immer in sich haben. Ich bin schon auf die Ruslan Salis GmbH gekommen, die also vertraglich zugesichert hat, dauerhaft große Transportflugzeuge vom Typ Antonov bereitzustellen. auch mit einer gesicherten Anzahl bezahlter Flugstunden in die Einsatzgebiete. Die stehen am Flughafen Halle-Leipzig, eins der wichtigsten Drehkreuze für den Einsatz. Das ist die privatisierte Variante, die Flüge, die durch die Bundeswehr selbst durchgeführt werden. Da ist der zentrale Flughafen Köln-Bahn. Dann muss natürlich auch für den Einsatz geübt werden. Das heißt, vor dem Einsatz wird nochmal trainiert. Da ist ein ganz zentraler Standort, wo sich auch zunehmend Widerstand durch jährliche War-Starts-Here-Camps bildet, das Gefechtsübungszentrum des Heeres. Hier sollen alle Soldaten des Heeres nochmal, bevor sie in den Auslandseinsatz geflogen werden, in ihren Verbänden entsprechend ihrem jeweiligen Auftrag üben. Dafür wurde extra die Kampfstadt Schnöggersburg gebaut mit eigenem Kraftwerk, Flughafen, Armutsviertel und sogar U-Bahn, die einzige U-Bahn in Sachsen-Anhalt. Daneben ein zentraler Truppenübungsplatz ist nach wie vor Hammelburg, wo jetzt ja eben auch die Soldaten der reaktionären Teile der bewaffneten Kurden ausgebildet werden und auch sonst eine sehr einsatznahe Ausbildung stattfindet, unter anderem mit Statisten, die da geworben werden. Migrationshintergrund förderlich in diesem Fall, wenn man einen Job sucht, die dann da sozusagen die lokale Bevölkerung in einem kosovarischen oder afghanischen Dorf simulieren sollen. Weitere Standorte, ich habe die jetzt mal im Dauereinsatz genannt, weil sie das tatsächlich sind, sind jetzt die der Luftwaffe, also Kalkar-Üdüm, ganz zentraler Ort, also die liegen zwei Orte, die unmittelbar nebeneinander liegen, in denen sich das Combined Air Operations Center der NATO befindet, das sozusagen für die NATO kontinuierlich ein Luftlagebild erstellt, von diesen Radarstellen in Messstetten und dem anderen Ort, den ich vorher vorgestellt habe, aber auch von den ganzen Einrichtungen im Ausland. Also auch wenn eine Fregatte irgendwie am Horn von Afrika kreuzt, die Patriot-Luftabwehrsysteme in der Türkei stehen mit ihren Radarstationen und eben auch die Flugzeuge, die jetzt vom Hintergrund der Spannungen um die Ukraine im Baltikum stationiert wurden. Also hier wird kontinuierlich ein Lagebild erstellt, bis an die Grenzen Russlands, bis hinter die Grenzen Russlands. Und diese Erstellung eines Lagebilds, die Zentralisierung und der unmittelbare Kontakt mit den Alarmrotten der NATO, also Kampfflugzeugen, die dann gegebenenfalls aufsteigen und abdrängen, ist eben auch verantwortlich für solche Ereignisse, wie wir sie neulich hatten, wo also irgendwelche russischen Flugzeuge hier irgendwie dem NATO-Gebiet, also diesem Aufklärungsraum, zu nahe kamen und dann Abfangjäger mobilisiert wurden. Anderer Standort, der auch heute schon genannt wurde, im Dauereinsatz ist eben Geilenkirchen, wo diese NATO-Airbags mit einer multinationalen Besatzung, die gehören auch der NATO, das ist was ganz Einzigartiges, ein Rüstungswaffensystem, das tatsächlich der NATO gehört, sind diese riesen Aufklärungsflugzeuge, die aber auch als Kommandoleitstellen in Kampfeinsätzen fungieren, die eigentlich das Erste sind, was Deutschland bzw. die NATO immer mobilisieren, wenn sie gegebenenfalls irgendwann in den Einsatz kommen wollen. Ganz kurz kann ich auch nicht näher drauf eingehen, wird eine ganz spannende Studie wieder von Martin Kirsch bald bei uns erscheinen. Sind in diesem ganzen Raum Euskirchen-Rheinbach ehemalige Standorte der psychologischen Kriegführung oder Verteidigung, wo jetzt die verschiedenen Institutionen zur Cyberkriegführung, zur Aufklärung für Geoinformationswesen etc. aufgebaut werden. Und das ist natürlich ansonsten ein bisschen vernachlässigt, aber wer sich auch längst im Dauereinsatz befindet, ist die Marine der Bundeswehr, die längst zu dem, was im englischen Sprachgebrauch eine Expeditionary Navy umgebaut wurde. Also nichts mit Verteidigung der Küstengewässer, nein, es werden Einsatzgruppenversorger gebaut, gekauft, mit denen man dauerhaft über Jahre in entfernten Weltmeeren aktiv sein kann. Was die Bundeswehr ja dauerhaft ist, unter anderem am Horn von Afrika seit dem Jahr 2010 vor der libanesischen Küste im Rahmen von UNIFIL, natürlich hochgradig was natürlich hochgradig auch in Verbindung steht mit dem Bürgerkrieg in Syrien und bereits seit 2001 im Rahmen der beiden NATO-Missionen Active Endeavour zur Überwachung des Mittelmeers und Enduring Freedom mit einem nahezu unbegrenzten Einsatzgebiet. Also die Marine ist dauerhaft im Einsatz und hier sind eben die wichtigsten Standorte des Marinekommando in Rostock, Nordholz die Marineflieger und Wilhelmshaven als Standort der Einsatzflottille 2, die also die großen Schiffe, die Fregatten, die Einsatzgruppenversorger etc. Kommandiert, kontrolliert. Ich habe jetzt hier noch Eckenförde aufgenommen, das ist auch ein Standort von ganz beachtlicher Größe, weil hier das Kommando Spezialkräfte der Marine stationiert und kommandiert ist. Und während die IMI ja schon lange intensiv sich mit dem KSK auseinandersetzt, wird dieser neue Spezialkräfteverband was sein, womit wir uns auch in Zukunft genauer auseinandersetzen müssen. Und jetzt tatsächlich auch als letzte Folie nochmal den nationalen Rahmen verlassend. Wir haben in letzter Zeit gelernt, dass, naja, wir wussten es schon immer, dass Deutschland ein ganz zentraler Knotenpunkt der US- und NATO-Kriegführung ist, eben über Halle-Leipzig, über den Flughafen Ramstein, aber dass eben auch die ganze Infrastruktur für den völkerrechtswidrigen Drohnenkrieg der USA über Ramstein und das US-Afrikom hier in 30 Kilometer Nachbarschaft läuft, war jetzt uns in diesem Ausmaß bis vor kurzem auch nicht bewusst. Hier ist auch das US-EUCOM stationiert, von dem aus unter anderem dieses Manöver in der Ukraine, dieses brandgefährliche, vor kurzem kommandiert wurde. Dazu möchte ich tatsächlich auch abschließend noch zwei Sätze sagen, dass das nicht ein Problem ist der Bundesregierung, die da aufgrund mangelnder Souveränität irgendwie nicht kontrollieren kann, was da vom Afrikom aus gemacht wird, sondern dass das Teil dieser geopolitischen Selbstaufwertung ist, weil das Afrikom ist ja eine neue Einrichtung von 2008 und das war eine bewusste Entscheidung. Und es war eine bewusste Entscheidung, da auch reinzukommen und die Kooperation mit dem Afrikom läuft seit Anfang an. Noch bevor das Afrikom gegründet wurde, wurden die Spezialkräfte und ihre Einsätze, die dem Afrikom vorausgingen, in Mali der US-Armee begleitet vom Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr. Die kämpfen sozusagen das Feld frei, wo sich dann die deutschen Spezialkräfte eben auch breit machen. Und das ist ganz klar der Plan. Das ist auch das, was sich jetzt in Somalia wiederholt, wo Deutschland schon lange Soldaten ausbildet, in Uganda zunächst. Jetzt hat Deutschland Soldaten nach Mogadischu geschickt. Und einfach, um in so eine gefährliche Region reinzukommen, braucht man die USA, die da schon lange sind mit ihren Spezialkräften. Und in dem Kontext wurde, als schon längst die Rolle des Afrikom klar war, in den gezielten Tötungen, unter anderem in Somalia, wurde die Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehr und dem Afrikom intensiviert und institutionalisiert. Und vor dem Hintergrund darf man sich da überhaupt nicht nichts vormachen lassen, von wegen, hier wird Deutschland irgendwie an der Nase rumgeführt, sondern diese internationalen Standorte sind eben auch das Rückgrat, auch eine Voraussetzung dafür, dass Deutschland sich hier als weltweiter militärischer Akteur herausbildet. Gut, so viel dazu.